Dieser Text ist sehr wahrscheinlich oft zitiert, wenn es darum geht, Gottes Willen zu wissen oder zu erfragen. Und mir fehlt da immer etwas bei dem, was Paulus schreibt. Er nimmt manches so selbstverständlich und lässt dann Dinge weg, die für ihn selbstverständlich sind. Und für andere, die dann das dann 2000 Jahre später lesen, die fragen sich, Paulus, wie kommst du denn dazu? Was war das wirklich, diese Erscheinung? Was war das für eine Erscheinung? War da ein Engel, hat da jemand gesprochen, was immer. Auf jeden Fall, es war für den Paulus deutlich, nicht dorthin. Und dann war es deutlich, dorthin musste gehen, nach Troas. Oder dann über den Bosporus hinüber, um dann nach Europa zu kommen. Es ist immer gut, wenn wir es hören, wenn wir es verstehen in unserer Sprache. Darüber hinaus wird es immer schwierig. Im Alten Testament haben wir solche Beispiele, die auch immer wieder zitiert werden. Im Buch Richter, wo das nicht mit dem Fell auslegen, das ist dann ganz nass und alles drumherum ist trocken und nachher wieder umgekehrt. Es sind immer wieder solche Dinge, die in der Bibel vorkommen, die aber so selten vorkommen und deshalb so oft zitiert werden. Und so oft bemüht werden und dann passen sie wieder nicht. Ich kann doch nicht ein Schaffeld in meinen Garten legen und sagen, wenn das morgen früh nass ist, dann will Gott, dass ich das und das tue. Das ist alles etwas, was irgendwie offensichtlich nicht mehr ganz so hineinpasst. Aber das andere ist, es sind Tausende, Millionen von Christen unterwegs, die genau wissen, was Gott für ihr Leben wissen oder wollte, dass sie tun sollen. Es war auch in meinem Leben ganz klar, als ich noch 18 war, dass Gott mit mir gesprochen hat in einer ganz klaren Art und Weise, sagt, du wirst Missionar. Wenn ich das heute erzähle, ich erzähle es immer wieder, das klingt irgendwie so unwahrscheinlich. Wie ich meine Frau gefunden habe, wo Gott mir gesagt hat, bitte, das ist sie. Und sie das selber gar nicht so geglaubt hat. Und eine ganze Menge Zeit gebraucht hat, bis sie das für sich annehmen konnte. Wo Gott wiederum ein paar Wunder tun musste. Was ist das mit der Wegweisung? Ich hatte es einfach, hierher zu kommen, weil ich ein Navi habe im Auto. Bis vor die Tür. Sie sind angekommen. Bis dahin hat er mich geführt. Selbst als ich mal fehlgefahren bin. Er hat mein Fehlfahren auch wieder korrigiert und hat mich trotzdem zum Ziel gebracht. So ein Navi wünschen wir uns manchmal, nicht? Und das ist etwas, worüber wir heute nachdenken wollen. Und zwar nicht über Navi oder Kompass und so weiter, was es alles gibt heute. Ich will erst mal das noch probieren, ob das auch funktioniert hier. Das mache ich zum ersten Mal in meinem Leben. Du nicht. Vorne drauf drücken. Rechts, links. Also rechts habe ich drauf gedrückt. Tut sich nichts. Links tut sich auch nichts. Gerade was getan. Jetzt. Nicht. Bis das vollends mache ich mal weiter. Wir haben in der Bibel auch einige Verse, die wir gar nicht so schnell in Verbindung damit bringen, dass Gott dadurch einen Weg weist. Danke. Danke. Wo haben Sie jetzt drauf gedrückt? Ja, das habe ich doch auch probiert. Muss man lang genug und fest genug drauf drücken. Okay. Probier es nochmal. Ja. Es ist immer schön, wenn die Technik funktioniert. Es gibt also verschiedene Lichtzeichen, auch in der Bibel, für unsere Wegweisung. zu wissen, wo das Ziel, einmal wo das Ziel ist und wie man dann ans Ziel kommt. Göttliche und natürliche Lichtzeichen und die von Menschen oft nicht bestimmbar sind, die nicht veränderbar sind, wo wir nicht eingreifen können, aber auch menschliche Lichtzeichen, für die wir als Christen verantwortlich sind. Ob sie tun oder nicht, ob das funktioniert, wenn ich da drauf drücke. Es liegt also auch in unserer Verantwortung, ob andere Menschen ein Zeichen sehen, ein Lichtzeichen, dass sie wissen, was Gott will. Die traditionellen Kursfindungssysteme kennen wir, die habe ich jetzt kurz erwähnt. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber nachgehen. Die Texte, die ich jetzt als zusätzlich zu dem, was schon gelesen worden ist, zitieren möchte, ist Matthäus 2, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Die haben einen Stern gesehen, schon im Morgenland. Und dann sind sie abgewichen, weil sie ihren Verstand noch mit eingeschaltet haben und sind beim König gelandet. Und das war ein Umweg. Der hat nichts gewusst. Und dann haben sie sich wieder belehren lassen und sind nach Bethlehem. Und dort, als sie wieder auf dem richtigen Weg waren, haben sie den Stern gesehen. Und als sie den Stern sahen, wurden sie sehr froh. Jesus sagt zweimal etwas vom Licht. Ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Licht ist immer etwas, was sichtbar ist. Und in der Bibel steht Licht immer auch für Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Die ist im Licht. Die ist sichtbar. Und so, an dem wollen wir uns jetzt orientieren. Licht steht für Leben, entsprechend Finsternis für Tod und Sünde. Die Geschichte, die ich jetzt voranstellen will, ist geschehen, als ich noch fast ein halbes Jahrhundert oder ein halbes Jahrhundert jünger war als jetzt. Ist also sehr lang her. Jawohl, Weihnachten 1971 in der Südsee mit der Frage, warum ging der Mond nicht auf? Was hat das wieder zu tun? Ich fange es einfach mal zu erzählen. Die Südsee, das ist einmal der große Pazifik. Und normalerweise sprechen wir von der Südsee südlich des Äquators. Ich habe aber nördlich des Äquators gearbeitet, dort in diesem Gebiet, das ist das Gebiet Mikronesien, kleine Inseln. Es sind so etwa 2000 kleine Inseln. Die meisten sind so klein, dass man sie kaum sieht. Dann sind die meisten, die bewohnten Inseln, etwa 1 Quadratkilometer groß. Und da gibt es noch ein paar, die sind größer. Und auf solch kleinen Inseln haben wir gearbeitet in diesem Gebiet. Das heißt, das meiste ist Wasser. Und deshalb muss man da mit Booten fahren. Hier noch einmal, heute sind das die Federated States of Micronesia. Und wir haben hier das Chuuk-Gebiet. Und das Chuuk-Gebiet, diese Sprache habe ich gelernt. Und da haben wir dann gearbeitet. Und wir haben zunächst mal in diesem Gebiet im Süden, hier im Südosten gearbeitet, auf den Mortlock-Inseln. Mit einigen, das sind insgesamt etwa 6 Inseln gewesen, die ich da mit dem Motorboot bereist habe. Und da ist eine Geschichte geschehen, die ich ganz kurz versuche zu erzählen. Das sind also solche Inseln, wie sie da aussehen, sind 2 Meter über dem Meeresspiegel, also bei einem Tsunami, der geht glatt drüber weg. Das sind die Inseln, wo das geschehen ist. Oniop, wo Mikronesien steht, da war unser Haus, aber ich wollte von dort aus. Ja, und dann, normalerweise kommt der Wind von Südosten her und drückt da in diese Lagune hinein. Die Inseln sind nur die ganz kleinen, wo die Nummern sind, das sind die kleinen Inseln, alles andere ist ein Riff. Das heißt, es ist ein Fels, ein gewachsener Fels von Korallen, wo das Wasser zum Teil drüber geht und zum Teil sammelt sich etwas Sand an. Die großen Inseln sind dann mehr an den Ecken von diesen Riffen. Ich musste kurz vor Weihnachten, das heißt, es war am Heiligabend, von Onyob nach Satawan fahren. Satawan ist da, wo die Nummer 4 ist. Und ich nahm die kürzere Strecke, aber es war Sturm. Ich musste dort eine Missionarin abholen, die ganz verzweifelt war. Die wollte Weihnachten nicht auf dieser Insel bleiben. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe gemerkt, sie war am Ende. Und ich muss sie da rausholen. Ich habe rausgeschaut aufs Meer. Es ist alles weiß, alles voller Schaumkronen. Also hohe Wellen. Sagt, wage ich's? Mein Bootsmann gerufen. Iris, wir müssen ran. Ich fuhr da raus und technische Schwierigkeiten gehabt. Ich musste reparieren, wieder losgefahren. Wir sind nachmittags losgefahren bei normalem Wetter. Gar kein Problem von der Entfernung her. Aber an der Stelle, wo die Nummer 2 ist, da kommen verschiedene Strömungen zueinander und da überschlagen sich die Wellen. Und dann noch der Wind dazu, das war also ein Hexenkessel. Und an dem Punkt ist einer der Motoren wieder kaputt gegangen. Das heißt, es hat nur noch auf einer Kerze gearbeitet. Nur noch eine Kerze. Und wer weiß, wenn wir zwei Zylinder haben und einer hört auf zu arbeiten, dann ist der andere nicht nur die Hälfte, sondern es ist vielleicht noch ein Viertel von der Kraft. Und dann habe ich die ganze Schwierigkeit gehabt, südlich von der anderen Lagune entlang zu fahren, wo die Wellen sich richtig aufgebäumt haben. Am Riff. Also gut 2-3 Meter hoch. Hoch und dann wieder fast wie senkrecht runter. Ich habe gedacht, das Boot zerschellt im Wasser, nicht auf dem Riff, im Wasser. Wasser kann unheimlich hart sein. Wir sind drüber gekommen und sind dann tatsächlich dort an der Stelle, auch die schwierige Stelle, da sind wir durchgekommen und haben bei 4 dann die Missionarin an Bord genommen. Haben dann die längere Strecke zurückgenommen über die Insel Monch da oben. Das war länger, aber ich hatte die größte Strecke Windstille, oder nicht Windstille, sondern Wellen, die Wellen waren ruhig, weil der Wind nicht greifen konnte. Und dann wussten wir, wir haben dann aber eine kurze Strecke, die dann sehr, sehr, sehr rau wurde. Bis 6 konnten wir einigermaßen im Windschatten fahren, wo auch die Wellen einigermaßen niedrig geblieben sind. Aber dann mussten wir rüber nach Onyob, zwischen den Lagunen, wo sich einfach die Wellen gestaut haben. Und das war dann die Schwierigkeit in der Stelle. An der Stelle ging nämlich die Sonne unter. Und ich habe meinen Bootsmann vorher gefragt, Iris, können wir es wagen? Da sagt er, ja, wir können es wagen, der Mond geht auf, wir haben Vollmond und mit Vollmond können wir die Insel sehen, auch bei Nacht. Und deshalb sind wir los und sind dann darüber gefahren, aber dann haben wir sehr schnell die Orientierung verloren. Mein Kompass, der hat nur noch gesponnen, weil ich das Boot in alle Richtungen war und es war einfach, ich möchte es nicht mehr alles beschreiben, wer es mal nachlesen will, ich habe es beschrieben. Und wir waren eigentlich verloren. Bis ich rausgeschaut habe, wir haben da nicht mehr nur gebetet, wir haben nur noch geschrien, innerlich geschrien, Herr, hilf, zeig mir den Weg, wir wussten nicht mehr, wo wir sind. Und wenn wir da rausgekommen wären, 1000 Kilometer weiter wäre Neuguinea gewesen, hätten wir nicht überlebt. Aber ich hatte bei den Insulanern Navigation gelernt, Sternkunde, und habe gelernt, dass Sterne, bestimmte Sternbilder für bestimmte Himmelsrichtungen stehen. Und habe rausgeschaut, tatsächlich, die Sonne ging unter, es waren keine Wolken und ich habe die Sterne gesehen und ich habe diese Sternbilder abgeschaut, abgeklopft sozusagen. Und irgendwo habe ich das Sternbild für Osten gefunden. Und als ich das gefunden habe, habe ich Steuerung gedreht, egal woher die Wellen kamen, ob sie seitlich kamen, von vorne, von hinten. Ich habe nur noch auf dieses Sternbild zugehalten, habe meinen anderen beiden gesagt, ich habe die Richtung. Und in dem Moment war das wie wenn alles abgefallen wäre für uns, die ganze Angst. Wir haben angefangen zu reden. Und es hat gestimmt. Wir fuhren auf die Insel zu. Und als wir näher dran gekommen sind, dann haben wir noch mal Lichter gesehen. Das hat man mein Bootsmann zuerst entdeckt. Er hat gesagt, da ist Oniob, da ist die Insel. Denn dort sind Taschenlampen von den Fischern, die nachts rausgehen aufs Riff, mit Taschenlampen unter Wasser leuchten und dann kommen die Fische her und dann können sie es leicht spähren. Ist die Art, bei Nacht zu fischen. Und diese Taschenlampen sind immer da aufgetaucht und die haben wir gesehen. Und die haben wir gewusst, das ist die Insel. Aber es war nicht so leicht, da reinzukommen. Da gab es zwar eine Einfahrt, aber die Wellen waren einfach zu hoch. Die hätten uns einfach aufs Riff geworfen. Deshalb ging es nochmal weiter. Wir mussten in die natürliche Einfahrt fahren, nochmal einen guten Kilometer weiter. Dann es waren einige Kilometer. Und zur natürlichen Einfahrt rein und von dort aus dann auch im direkten Weg zurück auf die Insel. Denn von dort aus haben wir dann den Scheinwerfer gesehen, den meine Frau eingeschaltet hatte, an der Missionsstation ganz oben im Giebel. Und dieser Scheinwerfer, ein 1000 Watt Scheinwerfer, den hat man einige Kilometer weit gesehen. Und den haben wir gesehen, als wir da unten bei Luggenau reingefahren sind. Und dann konnten wir schnurstracks nur noch diesem Scheinwerfer entgegenfahren. Aber zwischendurch habe ich immer wieder gefragt, Iris, und mein Bootsmann gefragt, Iris, wo ist der Mond? Es war kein Mond. Und als wir reingefahren sind auf die letzte Riff zur Insel hin, sozusagen, also uns jetzt so zum, ja, also uns veräppelt, dann ging der Mond auf. Das war die Geschichte. Und dieser Geschichte, der Geschichte will ich jetzt nachgehen und fragen, was können wir denn jetzt daraus lernen oder in Zusammenhang bringen mit den Bibeltexten? Es gibt direktes und indirektes natürliches Licht. Es sind also Lichtzeichen, wie gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Es ist ein übernatürliches, etwas, das wir nicht kontrollieren können. Und die Gestirne sind wiederum natürliche Lichter, sind Hinweise auf das Göttliche, das zuverlässige Licht, auf die Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Und er hat das Licht da reingesetzt, die Sonne, Mond, Sterne, sind Lichter, die da sind und die tatsächlich eine Funktion ausüben in der Schöpfung, nach denen wir uns richten können. Es sind göttliche und die göttlichen Lichtzeichen sind eindeutige, verständliche Zeichen. Wenn wir die Sonne haben, dann wissen wir, was Sache ist, dann können wir alles sehen. Das ist so, wie wenn wir dann erleuchtet werden durch den Heiligen Geist und wir wissen sofort, das ist Gottes Wille. Ich habe gesehen, an den anderen Raum nebenbei, hat euer Pastor Unterricht erteilt und ein Satz war dran, wir empfangen den Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Ja, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass der Gottesgeist durch unseren Geist, durch unsere Gedanken hindurch, auch durch unseren Verstand, durch unsere Gefühle hindurch mit uns redet. Und wenn wir im Geist leben, in der Nachfolge stehen, dann können wir auf diese Zeichen achten und uns darauf verlassen. Sie müssen im Zusammenhang stehen mit dem Heiligen Schrift, das heißt, sie dürfen der Heiligen Schrift nicht widersprechen, sonst ist es nicht der Heilige Geist. Der Glaube ist das Wissen um die sichtbare Regelmäßigkeit des Wortes, die Zuversicht und das Vertrauen auf die Verlässlichkeit, die Hoffnung auf die Erscheinung und göttlichen Zeichen in notwendenden Situationen. Gott gibt so besondere Zeichen wie beim Paulus. Nicht jeden Tag. Aber in jedem Kapitel von der Apostelgeschichte finden wir ein besonderes übernatürliches Zeichen, ein Wunder. Aber das sind, wie viele Kapitel? Knapp 30 Kapitel. Und das sind uns praktisch 28 Wunder überliefert. Das sind aber viel, viel mehr Tage und viel, viel mehr Menschen, die da von Gottes Leitung abhängig gewesen sind in der Zeit. Deshalb gibt Gott immer wieder bei bestimmten Lebenssituationen bestimmte Zeichen, bestimmte Hinweise, um die wir bitten können. Es gibt also das direkte, natürliche Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Die Sonne, wenn wir bei Tag fahren und auch auf dem Meer sind, dann sehen wir recht gut. Nur wenn wir keine Inseln sehen, dann brauchen wir immer noch einen Kompass, brauchen wir noch was anderes. Aber wir haben immer noch, die Israeliten haben immer noch die Möglichkeit, die Strömungsrichtung festzustellen, die Windrichtung festzustellen und danach können sie auch die Himmelsrichtungen feststellen. Es geht also, bei Tag geht sehr viel. Und seit Gott die Erde gemacht hat, sind diese Zeichen möglich über die Sonne. Das heißt, es sind Dinge, die ganz klar sind, eindeutig, auch wenn, wie Jesus das sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und so weiter. Diese sieben klaren Hinweise, die sind unwandelbar und die sind klar und deutlich. Auf die können wir uns verlassen. Das sind die Lichtmöglichkeiten des Lebens, die stärkste Kraft, die auf die Erde und auf die Menschen einwirkt, das Licht. Ohne Licht wäre kein Leben möglich. Sonne, Licht, etwas Wunderschönes. Wie viele Aufnahmen und wie viele Gemälde sind entstanden bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Herrlich. Aber sowas Schönes wie in der Südsee, Sonnenuntergang, gibt es hier einfach nicht. Ganz herrlich. Das ist das Licht, das direkte natürliche Licht. Die Sonne, Gott ist Licht. Sonne und Licht stehen in der Bibel für Leben, Gerechtigkeit, Gericht, Wahrheit und Heiligkeit. Es ist die Eindeutigkeit Gottes, die wir erkennen können. Durch sein Wort, einfach auch durch die Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Und unterschätzen wir das nicht, was der Heilige Geist in uns an Erkenntnissen gibt und bewirkt. Die meisten Aussagen der Bibel sind klar und deutlich. Wir wissen, woran wir sind, ob wir das akzeptieren oder nicht. Die Sonne steht für erkennbare, berechenbare Wegweisung in der Bibel. Selbstberechenbar. Wenn Gott sagt, ich bin, dann können wir damit rechnen, dass er das ist. Dass er das einlösen wird. Dass er das nicht verändert. Die 10 Gebote, eindeutig und klar. Da wissen wir, woran wir sind. Du sollst nicht. Und es ist dann aus dem Leben herausgegriffen, diese 10 Gebote sind so eindeutig. Und ich habe festgestellt in meinen Studien, je mehr Elemente aus den 10 Geboten in den verschiedenen Kulturen erhalten sind oder vorhanden sind, umso humaner ist diese Kultur. Und da, wo viele Elemente aus den 10 Geboten fehlen in bestimmten Kulturen, da ist die Kultur inhuman. Wenn wir bei uns das 6. Gebot rausholen, du sollst nicht Ehe brechen, was heute gang und gäbe ist und gesetzlich erlaubt ist, gesetzliche Wege möglich sind. Was geschieht dadurch? Es geschieht sehr viel Inhumanes, vor allem für die Kinder, die darunter leiden. Deshalb sind die 10 Gebote nicht nur religiöse Gebote, sind auch soziale Gebote, eingeleitet durch 2 oder 3 religiöse, hat er an Gott festgemacht, geistliche. Und alles andere sind eigentlich soziale Gebote. sollst den Feiertag heiligen. Das ist nicht etwas, was wir tun müssen, um Gott zu gefallen. Sondern wenn die Russen haben es ausprobiert, die haben gesagt, wir machen einfach es in 10-Tage-Woche. Dann können wir mehr arbeiten. Was ist rausgekommen dabei nach einem Jahr? Es ist weniger gearbeitet worden als bei der 7-Tage-Woche. Wir sind so wieder zurück auf die 7-Tage-Woche. Das waren gottlose Menschen, die es probiert haben. Und so weiter. So können wir durchaus sehen, dass hier etwas geschieht. Das, was die Sonne bewirkt und was sie ist, ist berechenbar. Das ist Gott. Soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Das ist Gottes Schöpfung. Und so auch sein Wort ist durchaus verlässlich und wir können damit auch rechnen. So, sind wir wieder da. Das direkte und indirekte natürliche Licht, das war das direkte Licht, die Sonne ist direkt, das heißt, Gott spricht direkt zu uns, zu jedem Einzelnen. Und wenn wir nicht sicher sind, ob das von Gott ist oder nicht von Gott, dann sprechen wir untereinander. Deshalb brauchen wir die Gemeinde. Was hat Gott zu dir gesagt? Oder was würdest du darüber beten, was Gott zu dir sagt in der Sache? Ich habe immer Studenten angehalten, vor allem wenn es um wegweisende Dinge geht, fragt eure Gemeinde, fragt Menschen eurer Gemeinde, von denen ihr wisst, sie können beten und Gott spricht mit ihnen. Was die darüber, sie sollen beten und sollen euch sagen, was sie denken. Und daran messt, was Gott euch gesagt hat und was Gott anderen sagt, muss das Gleiche sein. Wenn nicht, sollte man sich echt fragen, ist das, was ich gehört habe, ist das von Gott? Oder sind das meine Gefühle? Wenn Gott die Wahrheit ist, dann sagt er mir dasselbe wie einem anderen durch den Heiligen Geist. Das ist für mich ein Prinzip geworden in meinem ganzen Leben. Ich habe immer wieder Geschwister gefragt. Bete bitte darüber, was Gott euch sagt, für mich. Die Sterne. Sterne sind direkte, es gibt direkte Lichter, also Fixsterne und Sonnen. Und indirekte sind die Monde. Das sind dann die Sterne und wir haben da ganz verschiedene Lichter und wir haben Millionen, Milliarden von Sternen. Und es entstehen immer wieder neue, laufend neue Sterne. Es geht unendlich weiter. Es ist regelmäßig zuverlässig in Laufbahn und Erscheinung. Es gehört aber Wissen und Erfahrung dazu, zur Interpretation für die Richtungs- und für die Wegeweisung. Die Insulaner haben eine Wissenschaft für sich, wie sie die vielen verschiedenen Sterne zueinander zuordnen und daraus eine sichere Wegweisung haben, um bei Nacht auf dem Meer zu fahren. Tausende von Kilometern weit. Und diese Erkenntnis, die haben sie vor 2000 Jahren vielleicht bekommen, durch Try and Fail, durch Ausprobieren. Und die stimmen heute noch. Und wenn sie hunderte von Jahren nicht mehr die Strecke gefahren sind, die Kenntnisse haben sie aber noch, dann hat es noch gestimmt, wenn die Navigatoren nach ihren Erkenntnissen von Hawaii nach Tahiti gefahren sind. Einige hundert Jahre, keiner mehr gefahren von Insulanern nach ihrer Navigation. Und sie sind angekommen. Es hat gestimmt. Die Sterne stehen noch am gleichen Ort. Aber es gehört Wissen und Erfahrung dazu. Das heißt, wir müssen auch im Wort Gottes nachgraben. Wir müssen es studieren. Die Weisen aus dem Morgenland mussten das studieren. Sie kamen auf einen bestimmten Stern heraus. Sie hatten das Sternbild studiert. Es erscheint bis heute nur sehr selten. Aber es ist nachweislich ein solches Sternbild gewesen damals. So können wir sehen, so bestimmte Sterne, die dann erscheinen und die auch wandern oder auch zeitlang stehen bleiben, dann wieder verschwinden. Die Sternenkunde war für mich immer faszinierend. Ich habe es nie kapiert, ich habe die Namen der vielen Sterne einfach nicht lernen können. Einige haben von Insulanern gelernt, wie zum Beispiel das Kreuz des Südens, das habe ich gefunden. habe aber auch festgestellt, es gibt auch ein falsches Kreuz des Südens. Und es gibt einen feinen Stern, der, wenn der fehlt, dann sind wir im falschen Stern. Und trotzdem wird es auch Kreuz des Südens genannt, aber das Falsche. Die Sterne, durch den Sextanten können wir die Sterne runterholen, können es messen und können dann die Gradzahl abzählen und so weiter. Brauchen aber eine Tabelle dazu. Das haben die, wie gesagt, die Insulaner schon lange vor dem Sextanten schon gewusst. Es gibt richtiges und falsches Sternbild. Und hier können wir sehen, die Zusammenhänge, die Sterne stehen für die Zusammenhänge in der Bibel. Wir dürfen nicht einen Stern aus der Bibel herausnehmen und sagen, so, das ist jetzt mein Leitstern. Sondern wir müssen alle Sterne in der Bibel in Zusammenhang bringen miteinander, dass ein Bild entsteht. Und das Bild muss Jesus reflektieren. Da müssen wir Jesus drin sehen. Und diese verschiedenen Bibelstellen dürfen wir nicht isoliert voneinander nehmen. Wenn ich nur den Orion nehme, der wandert. Ich muss wissen, wenn ein Stern eine Handbreit über dem Horizont ist, sagen die Insulaner, dann ist er schon ungenau, weil er schräg hochgeht. Dann muss ich den nächsten nehmen, der da hochkommt, den muss ich kennen. Und der ist dann der Stern, der stimmt. Also deshalb schicken wir unsere Pastoren auf die Schule. Deshalb hat es durchaus auch Sinn, dass sie ihren Pastor auf die Schule schicken. Das ist kein verlorenes Geld oder verlorene Zeit. Das ist hilfreich für uns alle. Wir müssen das Wort studieren. Lehre, Auslegungspredigt, Lernen von der Gemeinde Jesu in der Geschichte, eine Mentalität des Glaubens entwickeln. Und eine Sicht für das Wort Gottes entwickeln. Oberflächliches Christsein ist Orientierungslosigkeit. Das sind dann die Fragen, die dann aufkommen, warum und wie kann das sein? Das sind oberflächliche Fragen. Natürlich bleiben manche dieser Fragen nicht beantwortet. Auch bei Leuten, die studieren, das Wort Gottes studiert haben. Aber wir müssen dranbleiben. Genauso wie die Gemeinde in Beröa das von Paulus gehört haben und dann aber gesagt haben, das wollen wir jetzt doch mal sehen, ob das auch stimmt. Und wir haben das Alte Testament nachgeschlagen, ob das auch stimmt, was Paulus gesagt hat. Prüfen wir nicht an irgendeinem, der jetzt eine neue Predigt hält, eine neue Erkenntnis hat, sondern wir prüfen immer an der Bibel, nicht an Menschen. Und jeden Menschen, der das Wort Gottes weiter sagt, prüfen wir wiederum an der Bibel. Nicht die Menschen sind zuverlässig, sondern die Bibel ist zuverlässig. Der Mond, eine schwierige Sache. Wir haben darauf gewartet, dass er aufgeht. Es ist ein indirektes Licht, genauso wie die Sterne sind zum Teil indirekt, zum Teil direktes Licht. Aber er verändert seine Laufbahn jeden Tag oder jede Nacht. Zeiten und Formen der Erscheinung. Trotzdem, der Mond ist berechenbar, aber nicht für Laien. Es gibt aber Tabellen, wo wir genau nachschlagen können, wie der Mond aufgehen wird und wann und wo. Aber er ist jeden Tag woanders. Deshalb ist es etwas schwierig für uns, wenn wir uns aufs Wort Gottes verlassen und es ist an einer Stelle eine Monderscheinung. Das sind die schwierigen Stellen, die wir so isoliert, wie sie dastehen, vielleicht nicht verstehen. Indirektes Licht steht für die Geheimnisse und die Unzugänglichkeit der Gedanken Gottes für unseren Verstand. Nein? Wir können das Wort Gottes nicht in letzter Konsequenz verstehen. Es gibt viele Dinge, die einfach offen bleiben, viele Fragen, die offen bleiben. Und wir dürfen jetzt dann deshalb nicht sagen, weil ich darauf jetzt keine Antwort habe oder weil Gott jetzt so gehandelt hat oder gar nicht gehandelt hat, deshalb kündige ich meinen Glauben auf. Das ist sehr oberflächlich gedacht. Das ist ein ganz kleiner Gott von diesen Leuten. Was zeigt uns der Mond, wenn er nicht da ist? Sonne ist trotzdem da. Was zeigt uns der Mond, wenn er da ist? Die Sonne ist irgendwo anders, aber sie ist da. Und das zeigt uns der Mond. Wenn wir den Mond sehen, dann wissen wir, die Sonne gibt es noch. Jesus gibt es noch. Auch wenn der Mond immer wieder ganz verschieden erscheint. Mond, Matthias Claudius hat in seinem Abendlied gesungen, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Nur weil wir bestimmte Dinge, wir auch Wegführungen von Gott nicht verstehen, heißt es noch lange nicht, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott falsch ist. Aber wir können einfach nicht alles sehen. So schwierig das dann auch ist, und uns hätte das damals tatsächlich auch das Leben kosten können. Wir waren ganz nahe dran, dass wir gekippt wären, weg. Hätten es kein Mensch gefunden. Und wie viele sterben darüber? Und das ist das, was schwierig wird dann, wo wir dann auch keine Antworten mehr haben. Gott sagte mir, Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, meine Gedanken als eure Gedanken. Auch wenn wir sie nicht sehen, sie sind da, Gottes Gedanken. Schwierigkeiten in unserem Glauben, in unserem Vertrauen bei Nacht. Da schreien wir manchmal, Herr, wo ist der Mond? Schick uns wenigstens den Mond. Oder wenn sich Wolken zwischen uns und die Sterne schieben, den Mond sehen wir manchmal noch als fahles Licht hinter den Wolken. Aber wie ist es, wenn es ganz Nacht wird? Wo ist dann Gott? Auch für Christen. In unserem Bibelgesprächskreis unterhalten wir uns zurzeit über das Alter, über das Sterben, über den Tod. Und nach dem Tod. Wir sind im Bibelgespräch bis auf eine Ausnahme alle über 70. Und in den Todesanzeigen sehen wir immer wieder, sind Leute, die sind gestorben, die sind viel jünger als wir. Das heißt, wir sind dran. Das sagen wir uns ganz offen und deshalb sagen wir uns auch, lasst uns in diesem Bibelgesprächskreis Mut machen für diese Zeit, wo wir ganz allein sind, wo jeder allein durch muss. Ohne Mond, keine Sterne. Und wo ist Gott? Ich hoffe, es ist soweit klar geworden zu sein, dass auch wenn wir nichts sehen, dass es die Sonne immer noch gibt. Auch wenn die Sterne verschwunden sind hinter den Wolken, das Licht ist noch da. Und dazu möchte ich jetzt einfach Mut machen. Mut machen zu glauben, dass es unseren Gott gibt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wenn er uns kein Lichtzeichen gibt. Noch eins zum Schluss. Das sind die das sind die menschlichen Lichter. Manches bleibt, das habe ich gesagt, manches bleibt für uns unerklärbar. Andere Kräfte wirken auf uns ein. Es gibt Zulassungen Gottes, die sich nur schwierig in unsere Glaubenslogik einordnen lassen. Und manche sterben darüber. Direktes künstliches Licht. Das sind die Taschenlampen. Und das ist der Scheinwerfer, den wir dann gesehen haben. Können wir sagen, was soll eine Taschenlampe schon für einen Wert sein? Wert haben mit der Nacht. Das geht doch gar nicht weit. Für uns waren es vielleicht 1 Kilometer weg von diesen Taschenlampen. Für uns waren sie lebensrettend. Und wenn wir denken, wir können doch gar nichts tun, was bin ich denn schon für Gott wert oder für andere Menschen? Es ist diese Taschenlampe, die für andere entscheidend sein können. Lasst euer Licht leuchten. Wie die Fischer im Pazifik, Lebensretter durch ihre ganz gewohnte Arbeit. Die gehen einfach fischen. Die wollten jetzt nicht uns den Weg zeigen, haben nicht mal gewusst, dass wir da draußen sind auf dem Meer. Die wollten nur fischen und haben das gut gemacht. Und so gehen wir unserer Arbeit nach und wir tun unsere Arbeit als Christen ganz gewohnt. Aber weil wir Christen sind, geht Licht von uns aus. Das wir vielleicht gar nicht erkennen, aber andere erkennen es. Unterschätzen wir das nicht. Was Gott aus uns macht, was Gott an uns sehen lässt für andere, sichtbar macht für andere. Lichtzeichen Gottes mit geladenen Akkus, sichtbar und funktionsfähig, auch unter Wasser und vor allem nachts. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen kennen wir. Scheinwerfer im Nebel, ganz wenig. Unter Wasser, das ist so eine Unterwasseraufnahme oder dann unter Wasser mit einer Taschenlampe, dann sehen wir, wie bunt immer noch die Welt ist unter Wasser. Das direkte künstliche Licht, das sind beauftragte Christen mit besonderen Lichtzeichen in der Welt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, besondere menschliche Lichtzeichen, wie gesagt, Leuchttürme, Vorkehrungen, Betreuung, Reichweite, Kühlung, all das spielt eine große Rolle. Es sind technische Dinge zu machen, die auch wichtig sind. Leuchttürme an der Nordsee entlang, die sind wichtig. Geben Orientierung, Zuverlässigkeit, es haben eine Auswirkung, sind in Karten eingezeichnet. Es ist das Bischofsamt. Und Paulus sagt, es ist ein hohes Amt. Guter Ruf innerhalb und außerhalb der Gemeinde soll da sein, für die Leute, die ein Scheinwerfer sind. Das sind Ansprüche, die da gestellt werden. Denn diese Leute sieht man sehr weit. Und in diese Leute haut auch der Blitz rein. Müssen wir für sie beten. Das sind alles künstliche Lichter, wo Menschen dahinter stehen. Wobei Menschen einfach da sein müssen und das funktionieren machen müssen, damit andere den Segen haben davon. Ihr seid das Licht der Welt. Die Kraft des Lichts, der Auftrag in der Verbindung mit der Quelle stehen. Das ist für uns wichtig. Auch für unser persönliches Licht, Taschenlampe ist jetzt nur ein Vergleich. Auch wir müssen unsere Akkus laden und dann unseren normalen Dienst tun, so wie Gott uns das verordnet hat für unser Leben. Und da spielt es keine Rolle, ob es ein kleines oder ein großes Licht ist. Da möchte ich mal sagen, die großen Lichter stehen viel mehr in Gefahr als die kleinen Lichter. Alle Lichtzeichen sind wichtig wie eine Stadt auf dem Berg. Lichtzeichen sind Wegweiser, sind Lebensretter und als solche reflektieren sie die Quelle des Lichts. Damit Menschen Gottes Gedanken erkennen, Gott vertrauen und den Glauben für ihr persönliches Leben entwickeln. Damit ist jeder eingeschlossen. Können wir nicht abgeben. Wir brauchen diese Lichtzeichen. Jeder erlebt sie und sieht sie anders. Deshalb brauchen wir auch einander, um einander Lichtzeichen zu geben. Ich möchte Mut machen dazu. Denn der Heilige Geist ist in uns. Und der ist die Quelle